Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch was mitgebracht heute Morgen. Ja, jeder erkennt, glaube ich, was das ist. Das ist ein Kamm. Und dieser Kamm, der hat verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Punkte einfach. Ja, genau, ich sage es einfach so. Das ist einmal der Rücken des Kamms und dann sind so die großen Zähne und dann sind da die kleinen Zähne. Bisher hatte ich immer nur einen Kamm mit großen Zähnen, jetzt habe ich also keinen mit großen, kleinen Zähnen. Das ist schon mal richtig gut. Und ja, dieser Kamm, dem möchte ich natürlich was aussagen heute Morgen. Und zwar möchte ich heute etwas über Gemeinde sagen. Und dieser Rückenkamm, dieser Rückenkamm hier, das ist die Gemeinde. Und jedes einzelne Gemeindeglied ist in diese Gemeinde eingepflanzt. Und ihr könnt schon sehen, es gibt verschiedene Zähne hier. Ja, es gibt große Zähne, es gibt kleine Zähne. Also es gibt auch Unterschiede innerhalb der Gemeinde. Ja, alle sind zusammengebunden durch das Band der Liebe, aber es gibt auch unterschiedliche Zähne. Ja, und ihr merkt das ja, wenn er morgens aufsteht. Na, manchmal ist es ganz günstig, wenn man da erstmal so die groben Zähne hat, um erstmal so überhaupt eine Ordnung da reinzukriegen. Und dann ist es auch gut, die kleinen, feinen Zähne zu haben. Ja, wenn man so eine kleine Locke da rein haben will und so. Der ein oder andere legt da Wert drauf. Also wie gesagt, das ist dann auch ganz gut. Ja, und genauso gibt es in der Gemeinde unterschiedliche Menschen. Ja, also es gibt da einmal so diese Groben, die für das Grobe zuständig sind. Ja, und dann gibt es die für die Feinheiten zuständig sind. Ja, wenn man von der Bibel her das mal vergleichen würde, komme ich nachher vielleicht nochmal drauf. Das ist, also die groben Zähne, das ist so ein Petrus, so ein Hau drauf, der überall durchgeht, der die Schneisen schneidet, der an Pfingsten predigt, der da durchgeht, und die Leute sind manchmal notwendig. Ja, sind notwendig. Ja, dann gibt es aber auch diejenigen, die dann diese feinen Zähne haben, also die so ein bisschen einen anderen Blick haben. Ja, die jetzt nicht nur sagen, das große Ganze muss jetzt da vorangehen, sondern es geht auch darum, die Feinheiten. Wo verlieren wir Leute? Wo müssen wir uns um Leute kümmern? Ja, wo sind Leute, die vielleicht den Anschluss verloren haben? Ja, und wo hat vielleicht einer Nöte und Probleme, wo müssen wir uns jetzt drum kümmern? Ja, das sind dann so eher so die feinen Zähne. Das wäre dann so ein Johannes oder so, der so für die Liebe ist und für das Miteinander und so diese Sachen. Ja? Und was passiert jetzt, wenn ein Zahn nicht mehr da ist? Sehr gut, ist immer noch ein Kamm. Genau, gebe ich dir recht, ist immer noch ein Kamm. Ja, aber was passiert jetzt? Ja, er ist nicht mehr so schön. Ja, und vor allen Dingen, die Zähne verlieren ihren Hals. Zähne verlieren ihren Halt, ja, rechts und links. Ja, und was passiert dann, wenn das nicht mehr da ist? Ja, dann. So, dann brechen die auch ab. Ja, und das kann man jetzt so weitermachen noch. Ich will den Kamm vielleicht nochmal benutzen, von daher. Ne? Aber ihr seht ja, es bricht immer weiter aus. Ja, und von daher ist es wichtig einfach, mit der Gemeinde verbunden zu sein und auch mit Jesus verbunden zu sein, weil sonst wird das schwierig. Ja, und was kann so ein einzelner Zahn bewirken? Nicht so viel. Als Zahnstocher, ja. Okay, als Zahnstocher, ja. Dafür taucht er vielleicht noch. Ja, aber versteht er davon, daher ist das so wichtig. Und ich finde dieses Beispiel so gut und macht das so plastisch, was Gemeinde ist. Ja, und möchte heute über den Auftrag der Gemeinde sprechen. Und da gibt es natürlich drei Punkte über die Gemeinde auch. Es gibt diesen Punkt, dass wir einmal dazu da sind, dass wir Gott verherrlichen sollen. Zweiter Punkt ist, dass wir die Welt evangelisieren sollen. Das ist ein, komme ich gleich nochmal drauf. Und das dritte Punkt ist, dass wir uns einander auferbauen sollen. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, zu jedem Punkt so 10 bis 15 Bibelstellen zu haben. Und habe mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen viel. Passt in die 70er Jahre, aber hier nicht so unbedingt hin. Ja, aber trotzdem ist mir dieses Thema so wichtig. Und deshalb möchte ich an einer Bibelstelle arbeiten und euch dann eine Gemeinde vorstellen, wo das sehr plastisch und sehr deutlich wird. Und wo die Punkte dann letzten Endes auch drin vorkommen. Was wäre denn so ich wollte euch damit reinnehmen. Genau. Was für eine Bibelstelle fällt euch? Wir sollen die Welt evangelisieren, wir sollen Zeugnis sein. Welche Bibelstelle fällt euch dazu ein? Genau, wo steht das? Neun. Sehr gut. Sehr gut. Bitte? Matthäus 28 zum Beispiel, genau. Ja, und da könnte ich jetzt noch die ganzen anderen Stellen aufführen, wo dann auch der Missionsbefehl aufgeführt ist, der sogenannte Missionsbefehl. Und ich möchte euch da mal mit reinnehmen. Und manche wissen schon, wie ich diesen Text auslege, aber mir ist es wichtig, heute Morgen nochmal, und da einfach nochmal reinzugehen. Matthäus 28, Vers 16 und dann die folgenden. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten noch einige von ihnen Zweifel. Also es geht erstmal in Linie hier um die Jünger. Und dann sagt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das Ganze ist ja erstmal an die Jünger gerichtet. Und das war schon ein interessanter Haufen. Ich habe jetzt gesehen, jetzt vierte Staffel von The Chosen ist rausgekommen. Mir gefällt nicht alles daran, weil historisch ist manches so ein bisschen, naja, aber Beipack. Aber auf der anderen Seite wird es dadurch sehr lebendig. Und was mir aufgefallen ist da an der Stelle nochmal, sind die Jünger. Und was ich in dem Film so richtig gut, cool dargestellt finde, sind einfach diese verschiedenen Charaktere. Ja, und wie die da zusammenkommen und an einem Strang da, ich bin mal gespannt, wie sie sich dann zusammenraufen, weil es gibt ja dann noch drei Staffeln. Aber wenn ich da sehe, dass ich da einen Zöllner habe, ja, der sein eigenes Volk da abgezockt hat, ja, dann habe ich einen Zeloten, der mit Gewalt das Volk befreien wollte. Dann habe ich einen Fischer. Ja, und das waren ja nicht unbedingt die Leute, wo man gedacht hätte, die werden von Jesus erwählt. Also ein ganz interessanter Haufen. Und interessant finde ich an dieser Stelle nochmal, wir werden ja demnächst nochmal auch Gebetsabende haben, über den Text sprechen, aber es wird ja immer gesagt, geht hin. Und das finde ich zu kurz. Ist ein wichtiger Aspekt. Aber das Hauptverb an dieser Stelle ist, ich will euch da jetzt nicht da mit dem Deutschen da gängeln, aber das heißt, das Hauptwerk ist an der Stelle, mache zu Jüngern. Also es geht nicht darum, nur zu evangelisieren, sondern mache zu Jüngern. Jünger, das sind eigenständige, selbstständige Persönlichkeiten aus meiner Sicht, die auch geistlich ihr Leben leben können. Und daraus folgt dann, ja, dass sie gehen, daraus folgt, dass sie taufen, daraus folgt, dass sie dann auch lehren. Und das Hingehen, ich denke, das ist uns schon, ja, das ist uns geläufig. Damit kommen wir klar. Ja, Gemeinde lebt in dieser Welt, ja, und das ist manchmal so im Mittelalter, ich weiß nicht, wie er das dann so kennt so im Mittelalter, waren diese Burgen immer mit diesem Burggraben und der Zugbrücke dann. Ja, und mir kommt es manchmal so vor, dass wir als Gemeinde dann auch sagen, wir lassen die Zugbrücke runter, ne? Wir marschieren in die Welt, machen ein paar Gefangene und dann kommen wir wieder zurück. Ja, und machen schnell die Zugbrücke wieder hoch, damit ja nichts passiert. Ja, ich weiß nicht, ob das so die richtige Vorstellung ist, aber dieses Bild haben wir ja oft und so verhalten wir uns oft. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, um das Thema Jüngerschaft, da hatte ich vorhin vergessen, nochmal drauf zu kommen, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Christsein ohne Jüngerschaft ist wie Christsein ohne Christus. Christsein ohne Jüngerschaft ist wie Christsein ohne Christus. Ich finde es sehr gut auf den Punkt gebracht. Aber wir sollen eben hingehen. Und ja, dann kommt die nächste Hürde hier. Tauft. Also da ist so ein bisschen, manchen Freikirchen inzwischen auch schwierig drüber zu sprechen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle auch. Und da gibt es ja so ganz, ganz viele Vorstellungen über Taufe. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich habe so ein paar Leute kennengelernt, waren Lust drauf und so ein bisschen esoterisch ist schon noch zu wenig ausgedrückt. Jedenfalls, die waren ganz schräg drauf. Ganz interessante Geschichte. Die haben mich dann manchmal so ein bisschen als spirituellen Lehrer gesehen, aber das ist eine andere Geschichte, ja, die dann so ein bisschen Halt und Orientierung gesucht haben. Ich habe dann einen zu Hause besucht, der sein Zimmer war so eingerichtet, dass das so war, dass du das Innere von einem Sarg gesehen hast. Also die Decke, die war so gemacht wie ein Sarg oben, ne? Also wie das, also oben so und dann an der Seite weg, ne? So war das Zimmer eingerichtet. Er hat ein Bett gehabt, das war so gebaut, dass da ein Sarg ist, dass er sich dann jeden Abend da in seinen Sarg legen konnte. Er hat da den Grabstein von seinem Opa und seiner Oma gehabt. Also hochinteressant. Ziemlich bunter Haufen. Bunt waren sie nicht so, aber ja, interessanter Haufen. Ja, und da sind wir auch auf die Taufe gekommen. Und da hatten einen dabei, der wollte sich dann von mir taufen lassen. Ne, aber nicht jetzt Gemeinde und Zeugen oder so, ne, sondern nur Gott als Zeuge. Ne, und da gab es im Wald so einen See, wahrscheinlich Heiliger See, ne, und da sollte ich ihn dann taufen. Ne, nur ich und er und Gott natürlich. Ne, und ganz interessante Geschichte. Ich habe das dann nicht gemacht, muss ich erwähnen. Verrückt, wie ich mal bin. Nee, ich habe das nicht gemacht. Aber aus diesem Kreis hat sich jemand bekehrt und die Person, die konnte ich dann tatsächlich taufen. In der Gemeinde und richtig taufen. Ist zum Glauben gekommen, ist da rausgekommen aus dem Ganzen und das fand ich schon bemerkenswert, wie Gott Menschen ruft. Und ich war auf einer Kurzbibelschule vom Württembergischen Brüderbund, also eher so Landeskirche, und wir hatten Referenten da, Epheserbrief, der war so ein bisschen eher freikirchlich angehaucht und 98 Landeskirchler, zwei Baptisten, und er legt den Epheserbrief aus. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Hochinteressant. Ja, 98 Leute in Aufruhr, zwei waren relativ relaxed. Der Leiter wurde gefragt, was hast du mit deinen Kindern gemacht, hat er auch nicht getauft. Jedenfalls war da die Aufruhr da und er hatte dann auch diesen Hintergrund. Es gibt ja nicht nur jetzt, dass man Leute einfach tauft, ja, so wie wir das kennen. Ja, sondern man kann die vorne rumtaufen, man kann die hinten rumtaufen, man kann die Knie taufen. Ja, da haben sich ganze Gemeinden drüber zerstritten, was jetzt die richtige Taufart und Weise ist. Ja, und wenn ich in Deutschland mit jemandem spreche, in der Regel, die so aus landeskirchlichem Hintergrund kommen, ist das auch schwierig, weil die kennen nichts anderes als die Kindertaufe. Ja, nehme ich denen auch nicht krumm. Irgendwie, das ist einfach so. Kommt gar nicht auf die Vorstellung. Ja, ein Freund von mir hat Theologie studiert, sein Professor, Lutheraner. Der hat dann ein Kind bekommen, beziehungsweise seine Frau, und wollte das Kind taufen. Lutherische Prägung, klar, Kindertaufe war nicht das Thema, aber da steht Baptizo. Baptizo heißt untertauchen. Ne? Also wurde eine entsprechende Wanne besorgt. Und das Kind, er musste dann, weil er Amerikaner war, musste er dann übersetzen vom Englischen ins Deutsche. Und das Kind wurde dann auch richtig untergetaucht bei der Taufe. Also Kinderschutz war wahrscheinlich nicht dabei. Aber also da merkt man einfach, was für verschiedene Vorstellungen es von Taufe gibt. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie du dazu stehst. Aber wir reden hier über Jüngerschaft. Und Jesus sagt hier, tauft. Und das kann ein ganz wesentlicher Bestandteil deines Glaubenslebens sein, dass du getauft wirst. Von daher, ich weiß nicht, wo jeder einzelne von euch hier so steht. Ja, aber ein Tauf, ein wichtiges Element auch für dein geistliches Wachstum. Das hat nichts damit zu tun, ob du nachher errettet bist oder nicht errettet bist. Ja, aber Taufe, ein ganz wesentlicher Punkt, ja, von der Person, wo ich vorhin gesprochen habe, die aus diesem Hintergrund herausgekommen ist, und da werde ich gleich nochmal was zu sagen, ja, für die war das ein ganz entscheidender Punkt, diese Taufe, um auch bestimmte Dinge auch in der unsichtbaren Welt einfach abzuschneiden. Ich weiß nicht, ob ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt vom Freund von mir, der zum Glauben gekommen ist, also nicht Freund, aber den ich dann kennengelernt habe. Und er war noch nicht volljährig. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Beziehung zu den Eltern okay ist. Weil gerade 70er Jahre war es so, Mose David Berg, Children of God, die Kinder einfach aus den Familien rausgezogen haben und die Jugendlichen, das wollten wir nicht. Wir haben bewusst versucht, mit den Jugendlichen Kontakt zu halten und auch zu den Eltern Kontakt zu halten. Und er hat dreimal die Taufe aufgeschoben. Weil die Eltern gesagt haben, wenn du dich taufen lässt, fliegst du hier zu Hause raus. Und er war 17 Jahre alt. Ich habe ihn dann eine Zeit lang begleitet. Er ist 18 geworden. Und dann habe ich gesagt, ist okay. Jetzt ist es dran. Er hatte diesen Eindruck, ich habe ihn dann bestärkt. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Konsequenz wäre gewesen, wenn die Eltern rausgeschmissen hätten, dass wir ihn bei uns zu Hause aufgenommen hätten. Aber es war ein ganz wichtiger Schritt jetzt für ihn an dieser Stelle und er ist danach geistlich sehr stark gewachsen. Ja, weil das für ihn dran war. Also das ist so ein bisschen, naja, und tauft, das plätschert so ein bisschen dahin, im wahrsten Sinne des Wortes. Bitte? Nein, ist nicht rausgeflogen. Ja, aber gut, dass du nachfragst. Ja. Na, aber wie gesagt, Taufe ist ein wesentlicher Punkt auch in der Nachfolge. Ja, bin ich bereit, mich da wirklich auch taufen zu lassen? Und Jesus sagt hier, Taufe, Missionsbefehl, Jüngerschaftsbefehl gehört dazu. Ja, und du kannst jetzt darüber diskutieren und machen und tun. Könnte ich ganz noch viel dazu sagen. Wollte ich eigentlich gar nichts für die Taufe zu sagen, aber es ist ein wichtiger Element auch in der Jüngerschaft, in der Nachfolge. Und dann lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also auch die Lehre, ein ganz wichtiger Punkt. Und achso, interessant finde ich noch, wenn ich in der Landeskirche bin, ist mir passiert, bin ich eingeladen worden zum Predigen und sollte über Matthäus 28 sprechen. Und gleichzeitig haben sie im Gottesdienst eine Kindertaufe angesetzt. Das war eine hochinteressante Geschichte, auch für mich. Aber das ist eben unsere Tradition, in der wir verhaftet sind und dann gar nicht denken manchmal. Dafür haben wir andere Dinge, wo wir dann einfach denken, das kann ja gar nicht anders sein. Ja. So jede Theologen ihres Jahrhunderts haben gesagt, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber es heißt eben Lehren. Und Lehren heißt jetzt nicht Gesetzeserfüllung, dass du lernst, wie das Gesetz richtig ausgelegt wird. Sondern es heißt jetzt zum Befolgen. Sondern es geht um, es hat jemand gesagt, es ist eine grundsätzliche Neuausrichtung der menschlichen Existenz. Ja, das soll in mein Leben reinkommen und soll eine komplette Veränderung bringen. Und dafür ist das da. Und ich habe es schon mal gesagt hier, das hat auch mit Wachstum zu tun, dass eine Veränderung stattfindet. Und es ist völlig in Ordnung, wenn ich ein Baby habe und dem Baby die Windeln wechsle und das Baby fütter. Ist völlig in Ordnung, ist richtig, was anders kann das Baby auch nicht. Wenn das Baby dann 17 Jahre alt ist und ich muss ihm die Windel wechseln und noch füttern, dann ist das nicht gesund. Ja, und von daher ist Wachstum so wichtig. Und deshalb ist Jüngerschaft so wichtig, weil wir als Gemeinde an dieser Stelle auch eine Verantwortung haben, um Menschen wirklich weiterzubringen im Glauben. Und das kann durch Programme sein, das kann durch persönliche Sachen sein. Ich habe von unserer Jugendarbeit erzählt, wir haben das so gemacht damals, dass wir Zweierschaften gebildet haben. Ja, jemand, der schon länger im Glauben war und einer, der neu dazugekommen ist. Ja, da haben wir Zweierschaften gebildet, haben uns dann immer in Abständen immer getroffen. Weil das ist ganz wichtig, weil die Eltern hatten denen manchmal auch verboten, dann bei uns in die Jugendstunde zu kommen. Ja, und aber sie hatten nichts dagegen, dass wir sie besucht haben. Und so konnten wir den Kontakt zu den Jugendlichen einfach halten und sie konnten sich auch entwickeln, im Glauben zu wachsen. Also wenn du im Glauben wachsen willst, such dir jemanden, ja, mit dem du die Bibel liest, mit dem du betest. Ja, und für mich war das eine sehr, sehr wertvolle Zeit bis heute, ja, wo ich Leute habe, immer wieder, mit denen ich mich austausche, mit denen ich bete, weil das so wichtig ist. Wir können so Christsein nicht alleine leben. Ja, hier, nochmal hier. Der Zahnstocher, ja, funktioniert nicht. Ja, sondern Gott stellt uns in eine Gemeinde rein und mit anderen Menschen zusammen. Ich möchte euch mit reinnehmen, wie gesagt, in eine Gemeinde, die ähnliche Dinge erlebt und durchlebt hat und wo diese Punkte, was ich jetzt über Gemeinde gesagt habe, auch sichtbar wird. Und zwar ist das die Gemeinde in Thessalonich. Eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Und ich würde den ersten Thessalonicher Brief so ein paar Sachen einfach mal durchgehen an dieser Stelle. Und das war eine ganz interessante Gemeinde und Paulus hat ein besonderes Verhältnis zu dieser Gemeinde gehabt, obwohl er gar nicht lange in der Gemeinde war. Aber immer wieder den Kontakt gehalten hat. Er musste da relativ schnell weg. Aber die Gemeinde war sehr reif und hat, ja, für da, wo sie noch gar nicht so lange im Glauben waren, eine ganze Menge schon begriffen gehabt. Und das war eine relativ ungünstige Situation aus verschiedenen Dingen. Also Thessalonich damals wieder an der Hauptverkehrsstraßen, wo sich die gekreuzt haben, das ist ja oft ja so gewesen dann, dass die Gemeinden auch da entstanden sind, wo das Leben war, wo Fluktuation war, wo die Leute hin und her gekommen sind. Auch das Umfeld, also Einwohnerzahl in Thessalonich zu der damaligen Zeit ungefähr 50.000 bis 100.000 Leute. Also auch schon ganz anständiges Städtchen, sage ich mal. Es gab verschiedene politische Entwicklungen, wie die Stadt entstanden ist, erspare ich euch jetzt. Aber sie hatte auch so einen internationalen Charakter durch den Handel, durch den Verkehr, durch den Hafen, der da war. Und es war auch eine Fülle von religiösen Kulturen in dieser Stadt. Ja, es gab nicht nur ein Theater und ein Stadion, sondern wie gesagt auch diese religiöse Kultur war eine ganz andere. Das war ein Schmelztiegel. Ja, ursprünglich war mal der Dionysus-Kult da, ja, so dieser Weingott. Der hat aber nicht nur mit Wein zu tun. Ja, wir sehen ja immer den Typen dann so im Weinfass liegen und beduselt. Ja, und dass er dann da weissagen konnte, da waren eine ganze Ecke mehr noch dahinter auch. Aber das war so diese ursprüngliche Prägung an dieser Stelle. Dann gab es aber auch verschiedene andere griechische Tempel noch. Dann gab es römische Tempel. Dann gab es sogar ägyptische Heilgötter. Und dafür gab es einen Tempel. Und dann gab es natürlich noch die Juden, die so ihre Synagoge hatten. Interessanterweise war das direkt neben dem Dionysus-Tempel, andere das jüdische Viertel, auch ganz interessant. Und Paulus hat dort gepredigt und er hatte gar nicht viel Zeit, ich schätze mal so 4 Wochen oder so war er da, dann musste er wieder gehen. Warum? Weil den Juden hat das nicht gefallen. Ja, könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 17. Und die haben dann Aufruhr veranstaltet, haben andere Leute dazugeholt, bezahlt, dass sie falsche Aussagen gemacht haben, dass sie da Aufruhr gemacht haben. Und die Aufruhr war dann so groß, dass dann Paulus und ein paar andere Leute dann noch vor Gericht mussten. Und die Geschwister haben dann Paulus empfohlen, dann einfach zu gehen, weil das auch zu gefährlich wurde. Und von da aus ist Paulus dann nach Beröa gekommen. Beröa ist uns bekannt, glaube ich, ne? Apostel 17,11, diese waren edler als die in Thessalonicher, ne? Die haben das Wort Gottes gelesen und haben geprüft, ob es denn wirklich so gewesen ist. Ja, aber Paulus ist, wie gesagt, dann da raus, aber wie gesagt, eine kurze Gemeinde, aber schon sehr reif an dieser Stelle, wo er dann auch über Erwählung gesprochen hat, über die Lehre vom Heiligen Geist, über Dreieinigkeit, Wiederkunft Christi, über Heiligung, ja, wo er ganz andere Sachen reinlegen konnte als bei anderen Gemeinden. Und er hatte ein besonderes Verhältnis zu dieser Gemeinde. In 1. Thessalonicher 1, Vers 2 heißt es: Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umgesetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung gemacht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also nicht lange da, ja, aber Paulus hatte sie täglich vor Augen und hat für sie gebetet, weil sie so standhaft waren und weil sie so im Glauben vorangegangen sind. Ja, obwohl Anfechtungen da waren, von Anfang an. Ja, sie hätten sich als Gemeinde entwickeln können und haben sie ja auch. Ja, aber es wurde beschnitten durch die Juden an dieser Stelle. Ja, weil die gesagt haben, wir wollen das nicht. Und da, wie gesagt, eine Aufruhr stattgefunden hat und die jetzt, sage ich mal, das hat die ganze Gemeinde eigentlich die ganze Zeit da begleitet. Aber sie sind eben standhaft geblieben. Und ich finde interessant, was Paulus hier zu denen sagt. Und zwar, wenn es dann auch um Jüngerschaft geht, da kommen jetzt so diese ganzen Punkte einfach mal raus, wo er dann sagt, in Vers, jetzt fange ich mal mittendrin an, das ist Vers 6 noch, damit seid ihr unserem Beispiel, dem Beispiel unseres Herrn gefolgt. Also Paulus stellt sich selber als Beispiel hin und das Beispiel Jesu und sagt, ihr seid ihm gefolgt. Ihr habt uns als Vorbild genommen und habt euch daran orientiert. Das ist Jüngerschaft. Und dann sagt er weiter, und ihr selbst und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in der Provinzen Mazedonien, Achaia geworden. Also im ganzen Umkreis dort sind sie durch ihr Leben, durch ihr Vorbild, sind sie Vorbild geworden für die anderen Gemeinden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn im ganzen Mazedonien, Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen ja gar nicht mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Also dieser Besuch von Paulus, diese ganz kurze Zeit, hat eine Veränderung in Gang gesetzt. Sie haben die Anfeindung nicht angenommen, aber haben sie ausgehalten. Sie waren standhaft. Ja? Sie sind im Beispiel gefolgt, Jüngerschaft. Und interessant finde ich hier, die Leute, Vers 9, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und den lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Ja? Ausrichtung hier, wie gesagt, ich habe ja erzählt, so verschiedene Kulte, ja, nicht so einerlei, sondern er sagt klar, ihr habt euch abgewandt von diesen Götzen. Ihr habt euch bewusst mit eurem Leben getrennt von dem, was da ist. Und seid einen neuen Weg eingeschlagen, um dem lebendigen und wahren Gott nicht nur nachzufolgen, ein bisschen dabei zu sein, ja, sondern um zu dienen, diesem lebendigen Gott zu dienen. Das war ihre Ausrichtung. Und zweiter Aspekt, und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Also sie hat nochmal eine sehr starke Affinität zu einer Naherwartung, also dass Jesus möglichst bald wiederkommt. Also sie haben das einfach gelebt. Ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Punkte. Ja, der Auftrag der Gemeinde ist einmal, wie gesagt, Gott verherrlichen, die Welt evangelisieren und sich selbst auferbauen. Und 2. Thessalonicher 1, Vers 12, da muss ich jetzt nochmal in den 2. Thessalonicher Brief springen. 2. Thessalonicher 1, Vers 12, da sagt, schreibt Paulus hier, dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Also es heißt hier, dass Jesus die Ehre bekommt, dass Jesus geehrt wird, dass er Gott verherrlicht wird. Wodurch? Durch ihr Leben. Dadurch, dass sie ihr Leben neu ausgerichtet haben, dadurch, dass sie gesagt haben, das ist unser Weg, diesem Gott wollen wir dienen, wir wenden uns von diesen Göttern ab. Ja, das ist dieser Punkt. Wie gesagt, ich könnte auch andere Bibelstellen bringen, nur ich will das hierbei belassen, jetzt bei den Thessalonichern, wo das deutlich wird. Ja, sie haben Menschen zu Jüngern gemacht, sie haben gefolgt, ja, sie sind Paulus gefolgt und sind selber zum Vorbild geworden und sie sind auch selber, wo es heißt, der dritte Punkt, sich selbst auferbauen, was ganz wichtig ist, eben auch den anderen zu sehen und nicht nur sich. 1. Thessalonicher 2, 11 heißt es von Paulus ja nochmal, der das Ihnen dann nochmal deutlich vor Augen führt. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Ja, so wurde das von Paulus praktiziert. Und so ist er jedem Einzelnen nachgegangen an der Stelle. Ja, mit jedem Einzelnen von euch. Und in 1. Thessalonicher 5, 11 heißt es, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie es ihr ja schon auch jetzt schon tut. Ja, eine ganz entscheidende Stelle auch, weil wir erleben in dieser Zeit, und damals war es ja nicht anders, viel Negatives. Ja, in der Welt werden wir von unserem Glauben nicht gelobt und gepriesen. Ja, da wird den Christen gesagt, was sie alles zu tun haben, was sie alles zu lassen haben und wie sie zu glauben haben, wissen die alle ganz genau. Ja, aber auch untereinander, ja, wie schnell fällt da einer runter? Weil wir uns nicht kümmern, weil wir nicht da sind, weil wir nicht ermutigen. Und ich glaube, das gehört auch zur Jüngerschaft dazu, ja, dass wir wirklich eine Atmosphäre der Ermutigung haben. Ich habe vorhin schon mal von diesem Beispiel der Zweierschaft auch erzählt. Es geht um Gemeinde. Und hier nochmal als Beispiel dieser Kamm. Dass sich das ein bisschen verinnerlicht nochmal. Ja, was ist der Auftrag der Gemeinde? Wie gesagt, wir sind verschiedenartig hineingepfropft in die Gemeinde. Ja, mit unseren verschiedenen Charakteren, mit all unseren unterschiedlichen Ansichten. Aber wir sind herausgefordert, diesen Auftrag der Gemeinde zu erfüllen. Nämlich, dass wir Gott verherrlichen, dass wir die Welt evangelisieren, dass wir Jüngerschaft praktizieren und dass wir einander helfen und stützen, damit hier nichts rausbricht. Und die Frage heute Morgen ist, an der Stelle, bist du bereit, diesen Auftrag der Gemeinde zu erfüllen? Bist du bereit, dich damit reinzustellen? Wo stehst du? Wo stehst du? Ich weiß nicht, wo Gott dich angesprochen hat heute Morgen. Möchte einen Moment der Stille haben, wirklich, wo du sagst, vielleicht, Mensch, da hakt's. Oder sagst du, Mensch, das ist klasse, das ist gut so, dann ist das in Ordnung. Ja, aber was möchtest du Gott heute Morgen sagen? Wo möchtest du weitergehen? Wie denkst du über Gemeinde? Wie willst du Gemeinde leben und praktizieren? Wo ist dein Platz? möchte einen Moment der Stille geben und möchte nicht, ich gebe einen Moment der Stille und schließe das Ganze dann mit einem Gebet ab. Dann gehen wir von da aus dann auch ins Abendmahl.